Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Heute eine neue Sonderfolge. Ich bin Bea.
Und ich bin Tine.
Und wir sind beide psychologische Psychotherapeutinnen und befassen uns mit popkulturellen Phänomenen, mal alt, mal neu. Und heute lasse ich mich überraschen, weil Tine hat etwas vorbereitet.
Genau. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von dir beim letzten Mal. Und ich habe diesmal auch ein literarisches Werk mitgebracht. Auch noch ein Ticken älter als deins.
Die Bibel.
Nein. Nein. Das wäre auch mal eine Idee, aber nein. Ich denke, da könnten wir, weiß ich nicht, Jahrzehnte drüber reden.
Wurde auch schon gemacht.
Wurde es auch schon. Gibt es auch andere Podcasts zu, die dir sicher deutlich besser können als wir. Nee, ich habe gedacht, wir gucken uns, wir haben uns ja beim letzten Mal so ein bisschen den Dr. Jekyll angeschaut und wie man mit ihm vielleicht auch in einer Einzelberatung, Einzeltherapie auch arbeiten könnte, wie man ihm helfen könnte. Und ich dachte, diesmal gucken wir nicht auf eine einzelne Person, sondern auf ein Paar.
Romeo und Julia.
Korrekt.
Wirklich? Witzig, okay.
Mhm. Das bekannteste Liebespaar der Weltliteratur, so ziemlich wahrscheinlich. Mhm. Hat ja auch so ein bisschen so ein seltsames Eigenleben bekommen mit allen möglichen Filmen. Und in Verona gibt's, da wurde ja dann noch extra dieser Balkon gebaut, den es ja vorher gar nicht gab. Genau, ich war da auch. Mhm. Und irgendwie Menschen, die da ihre Liebesbriefe reinstecken, glaube ich, so war das. Oder auch irgendwelche Schlösser anbringen in Gedenken an Romeo und Julia. Und dass das total romantisch ist. Und da gibt es ja tatsächlich zu Romeo und Julia auch schon frühere Vorlagen. Also William Shakespeare hat das nicht als erster verfasst, sondern es gab eine italienische Vorlage und dann, glaube ich, sogar noch weitere, die das dann auch nochmal weiterentwickelt haben. Und man geht so davon aus, dass Shakespeare das irgendwann zwischen 1594 und 96 verfasst hat. Und ich fand es immer schon irgendwie so ein bisschen amüsant, wie das so, ja, dieser Kontrast besteht. Einerseits, dass das ja so ein super bekanntes und romantisiertes Liebespaar ist und es eigentlich gleichzeitig ein super Beispiel dafür ist, was man alles in einer Beziehung nicht machen sollte.
Ja.
Themen, so, also ganz viele impulsive Entscheidungen, also wirklich, ich glaube, impulsive Entscheidung ist noch irgendwie gelinde ausgedrückt. Und also eher so Kurzschlussreaktionen und super schlechte Kommunikation.
Mhm.
Und ja, auch viel so das Thema, was ist denn eigentlich Liebe und ist das überhaupt Liebe, wovon wir da reden?
Ein Liebeswahn oder eine Obsession.
Ja, ja, oder einfach auch Begehren.
Ja, und, ja, ja, Leidenschaft, Lust.
Genau,
mhm.
Genau. Und womit das irgendwie alles zu tun haben kann, da können wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie viel hast du so von der Geschichte noch so im Kopf? Hast du es eigentlich mal gelesen?
Ja, also lange her, aber ja, im Schulunterricht vermutlich.
Ja, ich auch.
Und ich habe das schon so einigermaßen im Kopf, würde ich sagen. Aber du kannst es mir gerne nochmal zusammenfassen. Ich weiß noch, dass Julia wahnsinnig jung war, 14 oder so.
Ich glaube, ja, sie soll irgendwann 13 gewesen sein. Und sie ist dann, glaube ich, im Rahmen des
13?
Ist dann 14 geworden, ja, des Romans.
Absurd, okay.
Ja, obwohl es ist ja gar kein Roman, es ist ein Theaterstück.
Ein Drama.
Ein Drama. Ja, also es handelt von den tödlich verfeindeten Familien Capulet und Montagu. Und die haben immer wieder bis zu tödliche Konflikte ausgetragen. Also die sind sehr verfeindet und haben immer wieder miteinander gekämpft. Und dann reicht es dem Fürsten von Verona irgendwann und der sagt dann, der nächste Konflikt, der ausbricht, der wird mit der Todesstrafe bestraft. Damit das eben endlich mal ein Ende hat und die Leute dann endlich mal aufhören, sich gegenseitig umzubringen, aber eben auch die ganze Zeit auch Unruhe in Verona zu stiften. Und Romeo ist ja eigentlich zu Beginn des Ganzen verliebt in Rosalinde.
Mhm.
Damit fängt das Ganze ja an. Mhm. Also, dass er wahnsinnigen Liebeskummer hat und dass er sagt irgendwie, Rosalinde, Rosalinde, warum liebst du mich nicht? Und all solche Dinge. Also, er ist total noch fokussiert auf Rosalinde. Und um auf andere Gedanken zu kommen, geht er ausgerechnet zum Maskenball der Capulets, weil er ist ein Montagu. Und da geht er mit einem Freund von ihm hin aus seiner Familie und verliebt, in Anführungsstrichen, sich dann direkt in die schöne Julia, die er dort entdeckt. Und genau, Julia ist da eben auch, logischerweise, ist auch ein Ball ihrer Familie. Und da ist sie, soweit ich das jetzt verstanden habe, so 13 Jahre alt. Bisschen irk.
Ja, ein bisschen, ja.
Romeo soll ja, also da wurde so vermutet, dass der ein paar Jahre älter schon sein soll, aber man geht so vielleicht davon aus, dass der so 16, 17 gewesen sein soll. Also schon auch weird.
Ja, aber schon auch ein bisschen normal.
Zu den Zeiten?
Ja, ich finde eher das Ausmaß der Dramatik absurd für eine 13-Jährige. Ja, eigentlich ja nicht, ne? Das ist ja
Eigentlich
genau das Alter,
nicht.
wo Menschen so dramatisch sind.
Eigentlich das, wo der einzige Rahmen, wo man irgendwie sagt, okay, da ist es vielleicht auch mal irgendwie in Anführungsstrichen normal, so dramatisch zu sein, wenn man
Ja.
eben pubertiert.
Ja.
Und mir war das gar nicht mehr so im Gedächtnis gewesen, wie schnell das alles ging. Also der nächste Tag, na, also die haben sich da eben auf dieser Party verliebt
Der Party auf
und
der
haben,
Fete.
ja, auf der Fete, haben sich dann verknallt ineinander und der nächste Tag ist schon diese bekannte Balkonszene. Und da verkündet Julia erstmal ihre Liebe an Romeo und er natürlich dann auch an sie und dann beschließen sie direkt an dem Punkt zu heiraten.
Ja, das macht Sinn, finde ich. Das ist ja gar nicht übereilt.
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, man hat sich gestern getroffen, kennt sich kein Stück,
Die haben
hat
sich auch nicht
eigentlich,
wirklich unterhalten, oder?
nee, die haben sich ja relativ schnell darüber nur unterhalten, wie toll sie sich
Ja,
gegenseitig
ja.
finden und wie hot. Und dann ist halt die logische Schlussfolgerung, dass man dann heiratet.
Naja, um dann halt diesen Geschlechtsverkehr zu gewährleisten, ne?
Im Zweifelsfall, ja, so wird es natürlich nicht ausgedrückt, aber das könnte durchaus eine Motivation
Ja.
sein. Romeo überzeugt dann einen Mönchen, sie zu trauen, und dann kommt es auch zu der Heirat. Also er überzeugt ihn dadurch, nach dem Motto, da ist so große Liebe und vielleicht führt das ja auch dazu, dass die Familien wieder zueinander wachsen und dass es dann eben diese Konflikte nicht mehr gibt. Und genau, dann kommt es eben zu der Hochzeit. Relativ kurz danach gerät Romeo in einen Streit mit einem Capulet und klar, was man halt so macht, wenn man sich streitet, tötet ihn. Davor muss man ihm irgendwie noch zu seinen Guten sagen, er hat zuerst noch ein bisschen versucht, das auch friedlich zu schlichten. Er wollte das nicht, aber dann hat er ihn halt noch umgebracht. Also,
Passiert mir auch dauernd. Das ist halt leider manchmal so. Man
ja,
kann es nicht
klar.
ändern.
Ja, er hat es ja versucht.
Ja.
Also schon mal Konfliktmanagement fragwürdig. Daraufhin verbannt der Fürst von Verona Romeo, was ja schon mal gut ist. Eigentlich war ja angedacht, dass er dann die Todesstrafe erhält. Das heißt, es ist schon mal abgemildert worden. Aber davor haben sie noch, bevor Romeo dann verbannt wird, haben sie noch ihre Hochzeitsnacht gemeinsam. Dann ist es ja so, also
Hast
Julia
du aber
ist.
schön, schön gesagt.
Was denn?
Ist doch auch da so schön umschrieben, dass, also, ja, da haben die ja Sex.
Ja, sehr wahrscheinlich. Es wird ja nicht so gesagt, aber.
Ja, aber es wird ja schon so ein bisschen umschrieben, genau.
Ja.
Ist ja schon auch das Kernelement dieser Hochzeitsnacht, dass die da Geschlechtsverkehr haben.
Ja. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass Julia die ganze Zeit auch schon einen Verehrer hat, der Paris heißt und der will Julia eben auch heiraten. Und das ist eben schon es ist auch jemand, der, ich glaube, das ist kein Capulet, aber es ist auf jeden Fall jemand, der jetzt nicht so schwierig ist in den Augen von Julias Vater wie Romeo. Und der Vater stimmt dann auch, nachdem Julia ja geheimerweise schon verheiratet ist, auch dieser Eheschließung zu. Natürlich ohne Julia zu fragen. Also sie möchte das ja nicht. Und das ist dem Vater relativ wurscht. Und da Julia diese Ehe nicht eingehen möchte, klar, auch total logische Reaktion, nimmt sie dann einen Trank ein, der sie in so einen, ja, todähnlichen Zustand versetzt, dass sie wirkt auf andere, als sei sie nicht mehr am Leben, damit sie eben nicht heiraten muss. Klar, warum
Ja.
nicht? Die Idee war natürlich, dass Romeo davon informiert wird, dass er dann Brief bekommt. Der Brief landet dann durch irgendwelche schwierigen Umstände nicht bei ihm. Er wird nicht davon unterrichtet, dass das eben nur ein Scheintod ist und dass sie nicht tatsächlich tot ist, sondern er bekommt dann die Botschaft ihres Todes. Und natürlich instant sucht sich Romeo ein Gift und geht zu Julias Mausoleum. Auf dem Weg dorthin tötet er dann auch noch Paris, wenn
Wenn
man
er
gerade
schon
schon
mal
dabei
will, wollte ich
ist.
sagen, ja.
Und dann lamentiert er noch ein bisschen vor Julias angeblicher Leiche, trinkt es und stirbt
Und
dann.
er küsst sie davor noch.
Ja.
Das weiß ich noch, weil wir es im Schultheater mal gespielt haben. Das war übrigens das große Ding, das dann sich geküsst wurde.
Ah, okay. Ist auch sehr romantisch, eine Leiche zu küssen.
Ja.
Auch wenn man nur meint, es sei eines, ist trotzdem ein bisschen.
Naja, schon okay, die ist ja ganz frisch erst tot, die ist ja noch nicht verwest, also ist schon in Ordnung, denke ich.
Na dann. Und Julia wacht auf und hält dann auch nochmal einen Monolog und dann ersticht sie sich. weil sie das eben nicht aushält, dass Romeo nicht mehr lebt.
Aber sie ist sich dann sicher, dass er tot ist, weil er hätte ja auch so einen Trank theoretisch nehmen können, ne? Ist ja auch ein bisschen dumm. Stell dir mal vor, er hätte auch so einen Trank genommen und dann, sie hat ja, also...
Na, vielleicht ist sie besser darin, irgendwie mal irgendwie einen Puls zu messen oder irgendwie mal, weißt du, mit dem Ohr ganz nah an den Mund zu gehen, ob da vielleicht noch ein leichter Atemrhythmus zu spüren ist.
Oder eine spiegelnde Oberfläche vor den Mund
ja,
zu
genau,
halten, ob sie
genau.
Schlägt.
Ja. Aber auf jeden Fall geht Julia davon aus, dass er tatsächlich tot ist und ersticht sich. Und das Ende war dann, dass die Capulets und die Montagues also auf jeden Fall zu einem gewissen Grad Frieden schließen.
Ja,
also, dass es so ein Gutes noch hatte, dass sie auf jeden Fall aufhören, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall sich gegenseitig ständig umzubringen.
Mhm.
Ja, was hältst du denn davon?
Also, sehr viele Gefühle, die handlungsleitend sind, wo sie nicht handlungsleitend sein sollten, würde ich sagen.
Ja, die sind beide wirklich super impulsiv.
Ja.
Borderline. Ja, ja, und auch ich finde Romeo sehr, als wir kommen ja gleich noch zu den beiden Hauptcharakteren und reden mal ein bisschen genauer über die beiden. Die sind schon beide auch ein bisschen speziell.
Du meinst, weil der dauernd irgendwelche Leute auf den Weg umbringt?
Ja, auch. Also er hat ja offensichtlich auch ein großes emotionsregulatorisches Problem. Hat irgendwie sehr wenig entweder Motivation oder Kompetenzen mit Konflikten umzugehen. Und gleichzeitig ist er ja auch, er hat ja auch so was bisschen Narzisstisches. Also dieses, er sucht immer nach dieser idealen Liebe. Und erst ist es die Rosalinde, die dann die absolut tollste ist und wo er dann versucht, irgendwie ihrer würdig zu sein und warum erhört sie mich denn nicht und dann eben sich Julia zuwendet und oder eher gesagt so diesem fiktiven Bild, was er hat von Julia und das dann eben anhimmelt, was ja auch, naja, so ein bisschen, also als ich das so gelesen habe, als narzisstische Zufuhr bezeichnet wurde. Das fand ich einen sehr schönen Begriff.
Das ist ja auch ein Kriterium für Narzissmus, so an die perfekte Liebe zu glauben.
Ja,
ne?
Die ideale Liebe, genau. Das sagt ja auch was darüber aus, über einen selber, wenn man die ideale Liebe, wenn der Mensch, der die ideale Liebe repräsentiert, dann auch einen selbst auswählt.
Weil ich bin der Beste.
Ja, weil ich eben auch mega toll bin.
Ja, so. Genau. Und auch, also das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass der vorher in diese Rosalinde so verliebt war und dann einfach aus auch narzisstischer Kränkung heraus vielleicht sich dann jemand sucht, die ihn auch liebt, weil sie halt auch 3 Jahre jünger ist und wahrscheinlich sehr fragil in ihrem Selbst noch ist.
Das macht so diese Frage, ist das überhaupt Liebe nochmal, noch gibt es im Ganzen nochmal so einen ganz anderen Aspekt, finde ich. Also dieses, dass er eigentlich davor noch wahnsinnig am Schwärmen war und gesagt hat, Rosalinde ist irgendwie die tollste und meine große Liebe und auf einmal geht es dann nicht mehr um Rosalinde, sondern, oder da gibt es ja so diese eine Zeile, wer ist Rosalinde, wer kann Rosalinde lieben, wenn man eine Julia hat oder so.
Und dann, okay. Ja, haben wir Rosalinde.
Ja. Und das, was ich ganz spannend fand, ich hatte gelesen, dass das eigentlich auch als Mahnung an junge Leute gedacht war, die eben, also in so dieser ursprünglichen Komposition, die eben nicht auf ihre Eltern hören. Und dann irgendwann wurde das so gewandelt zur größten Liebesgeschichte.
Okay. Ah, das ist eher so, wenn du das machst, dann stirbst du. Mach das bitte nicht. Und dann haben alle gedacht, oh geil, das möchte ich auch.
Oder wie auch abstrus die sich verhalten und das so eher so wie so eine Persiflage sein könnte. Mm. Ja, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Vielleicht hat Shakespeare das einfach zu schön geschrieben, als dass das irgendwie noch so gut auf dieser Ebene funktionieren würde.
Mhm.
Du guckst kritisch?
Ja, das finde ich, das ist eine lustige Perspektive.
Weil dann macht das, finde ich, auch total Sinn, weil ich fand das, ich weiß schon, dass ich das selbst als Kind immer total abstrus fand, da wusste ich ja noch nicht mal, wie alt die sind, sondern dass ich irgendwie, also, was ist denn los mit denen? Also, die übertreiben total, das weiß ich noch, dass ich das schon als Kind gedacht habe.
Ja.
So, beruhigt euch alle mal, also ihr kennt euch doch gar nicht.
Ja.
Und das ist alles, ich glaube, es soll alles in so 5 Tagen stattgefunden haben, das ist halt noch nicht mal eine Woche.
Ja, andererseits natürlich auch andere Zeiten, anderer Umgang mit diesen Dingen. Menschen haben ja auch sehr viel früher geheiratet, auch ohne jeweils also richtig miteinander gesprochen zu haben und oder gar Körperkontakt gehabt zu haben. Insofern, das, ich meine, es schon ein bisschen anders als heute. Ja. Aber das Ausmaß der Emotionen ist vielleicht trotzdem nicht ganz gerechtfertigt.
Ja, das sind ja auch so unterschiedliche Themen. So dieses, wir haben einfach keine andere Chance, uns auch körperlich nahe zu kommen und wir wünschen uns das. Und deswegen kommt Heirat viel früher auch als Option in unsere Köpfe und ist auch viel, weiß ich nicht, eine viel wahrscheinlichere Option. Das gibt's ja auch immer noch in anderen Kulturkreisen oder selbst in unserem Kulturkreis, in sehr christlichen oder sehr, was weiß ich was, Bereichen, da ist es ja auch manchmal so, dass die deutlich früher heiraten, weil eben davor einfach auch keinerlei körperlicher Kontakt möglich ist.
Ja.
Und es auch viel normalisierter ist,
genau,
was so früh zu heiraten.
Würde ich jetzt auch sagen, nicht unbedingt immer schlecht ist. Ne? Das ist ja jetzt unsere Sicht, dass wir das nicht so machen würden vielleicht, ja, aber hat ja durchaus auch vielleicht Vorteile für das Commitment zur Sache, ja.
Ja,
aber
das war gar nicht so wertend gemeint,
ja.
Das heißt, nur als es ist ja nichts, was es heutzutage so gar nicht mehr gäbe.
Ja, ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, was du denkst, wie die Beziehung weitergelaufen wäre, wenn die nicht gestorben wäre.
Da kommen wir, also lass uns das nochmal gleich besprechen, das wäre auch eine Sache, mit der ich gerne mit dir drüber reden möchte. Aber vielleicht erstmal uns, dass wir uns nochmal die beiden Charaktere nochmal genauer anschauen.
Also, ja.
Das ist ja schon auch sehr eindrücklich, wie wenig Romeo da so differenziert zwischen Liebe
und
so schwärmen, verliebt sein. Also wo es ja auch, also da ist ja so eine wichtige Differenzierung. Also bei Liebe geht es ja wirklich auch darum, die andere Person zu sehen und sie, also sie wirklich zu sehen und alles eben auch wahrzunehmen, was der Mensch eben auch so mitbringt und gleichzeitig dann auch Liebesgefühle aufrechtzuerhalten. Und beim Schwärmen geht es ja eher so darum, häufig auf jeden Fall im Verliebtsein ist das eher so ein Thema von, naja, ich projiziere eben so meine Wünsche und Träume und Fantasien in diese Person hinein und wie toll das sein könnte. Und wenn dieser Mensch mich liebt, dann fühle ich mich wertvoll oder dann habe ich die perfekte Liebe. Oder also da geht es ja noch nicht so wirklich so viel um die andere Person, sondern eher darum, was ich in meinem Kopf mir so vorstelle. Und dass er das irgendwie nicht so gut schafft, das voneinander zu differenzieren und das eher gleichsetzt.
Man muss ja auch wirklich sagen, wenn er 16 oder 17 ist, da ist ja auch Raging Hormone.
Jo.
Wie sagt man das? Rasende Hormone.
Ja.
In seinem Körper aktiv. Das heißt, ich denke, der wird schon auch ordentlich schwanzgesteuert sein, oder?
Das kann sehr gut sein, ja.
Weil er hat ja sonst kein Outlet. Kein Wunder, ist der auch so aggressiv, ne? Ist ja einfach sehr viel Testosteron und sowas.
Ich weiß nicht, ob wir diese Art von Rechtfertigung jetzt irgendwie da so stehen lassen.
Nee, aber ich glaube, es ist ja schon eine Zeit, wo einfach sehr viel einfach hormonell passiert und wo sehr viele...
Aber ich denke, da gibt es durchaus auch andere Möglichkeiten. Selbst natürlich wenn die Hormone hoch...
Aber das hat er ja überhaupt nicht gelernt. Umbringen. Ja, aber das, für ihn gibt es halt irgendwie nicht so richtig andere Möglichkeiten, weil er kriegt das ja auch beigebracht, dass das okay ist. Er wird ja auch null geahndet offensichtlich. Außer, dass er halt ein bisschen woanders hingehen soll. Uiuiui. Ja, aber das ist ja anscheinend eine ganz normale Art und Weise. Ja, mit Aggression umzugehen, ne?
Ja, in seiner Kohorte, in seinem sozialen Netz, ja, ganz offensichtlich.
Und
ne?
Ja,
das
auch.
Ist ja total normal, da irgendwie sich gegenseitig die ganze Zeit irgendwie fertig zu machen, bis hin zu töten.
Und nicht nur normal, sondern schon ja auch tendenziell eher erwünscht
zum Teil. Ja,
das macht ja dann sein soziales Standing eher noch besser. Guck mal, wie viele Capulets der umgelegt hat. Juhu!
Ja, dass das vielleicht eher mit so einer Aufwertung, mit einer Anerkennung einhergeht, als mit einer Bestrafung oder... in einem Entzug von Anerkennung,
wie
man sagt, so sag mal, lerne ich mal zu kontrollieren, das kann wohl nicht wahr sein.
Und ich meine, also ich werde jetzt auch nicht sagen, dass Männer keine andere Option haben, als in der Pubertät Menschen zu töten, ja, nur weil sie keinen Sex haben.
Aber das wäre auch eine sehr fragwürdige Theorie.
Na, weil du ja vorhin meintest, dass der so keinerlei Impulskontrolle hat, ne? Aber das ist ja auch ein bisschen einfach ein Symptom seiner Jugend, sag ich mal, ne? Und der körperlichen Veränderungen, die da gerade stattfinden und dass er vielleicht keine anderen Outlets hat. Anscheinend spielt er ja auch nicht Rugby oder sowas, wo er vielleicht, oder macht einen Kampfsport, wo er das vielleicht verschieben.
Oder läuft Marathons.
Sublimieren könnte durch andere körperliche Aktivitäten. Das hat er ja alles nicht, ne? Und dann kommen die halt ungefiltert raus und er hat keinerlei Kompetenzen gelernt, mit diesen Impulsen umzugehen.
Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht so ein Ding, dass das gefördert wird. Gerade unter, also in seiner Familie und dann gerade unter Männern ist das ja wahrscheinlich eher etwas, was eher unterdrückt wird oder sogar dann eher irgendwie abgewertet wird, wenn man irgendwie auch mal konstruktive, also aus unserer Perspektive konstruktive Arten und Weisen mit Emotionen umzugehen, auch dann verfolgt.
Ja, da geht's ja schon. Also ich meine, ist ja auch jetzt noch nicht so lange her, dass das auch schon immer noch so ein Thema war, ne? Prügeln gehört dazu für einen echten Jungen und da muss man halt ein bisschen
Ja, das ist auch leider bei manchen Menschen immer noch irgendwie ein Blick. So, na, ist halt ein Junge, muss ich halt irgendwie auch mal beweisen oder was auch immer.
Ja.
Und also auch zum Thema keine Differenzierung von Liebe und Schwärmen, das ist da ja auch, und das fand ich auch nochmal, als ich so ein paar Paragraphen da gelesen habe, nochmal so ganz eindrücklich, so dass es auch, finde ich, gar nicht so richtig um die jeweiligen Frauen auch geht. Also es geht ja eher so um das Schwärmen an sich. Also es geht ja, es geht nicht wirklich um Rosalinde, sondern vielleicht geht es da dann eher so um dieses Gefühl der Kränkung. Mm. Und es geht auch nicht wirklich um Julia, weil da es eben eher um dieses Gefühl der Aufwertung geht und eben so seine Bedürfnisbefriedigung, also dass er dadurch dann eben so, wow, das ist eine Capulet und trotzdem findet sie mich so toll und die will alles irgendwie hinwerfen, nur für mich. Was ist denn das bitte für eine krasse Anerkennung und was, wie pudert das meinen Selbstwert?
Na und schon auch, ne, die ist halt sehr schön, so ein bisschen so ein Trophy-Wife, ne? Wenn die sehr schön ist, dann sagt das ja auch was über mich aus, weil meine Frau, eine sehr schöne Frau, hat mich ja gewählt.
Genau. Und das ist dann auch nochmal ein kleiner Ego-Boost und auch ein großer. Und das ist dann eben auch viel so um diese, um eben auch eine Verwechslung von narzisstischer Selbstaufwertung und Liebe ist. Und da ja vielleicht auch so dann die Idee ist mit an dieser Hochzeit, also so dieses, wir müssen das jetzt festhalten, das darf mir nicht wieder so entrinnen wie bei Rosalinde, sondern das müssen wir jetzt ja festmachen.
Und aber dann, kam der Impuls von ihm zu heiraten? Ist ja schon eher beidseitig gewesen, oder?
Ja, das stimmt.
Wir wollen die ja beide festhalten. Ich meine, sie findet natürlich, erfährt ja auch so eine Aufwertung da durch, ja,
dass für beide er, auf jeden Fall.
Auch, dass er älter ist, ne? Und schon, das, schon irgendwie
erfahren. Und ja auch, er wird ja auch beschrieben als sehr, sehr attraktiv. Mm. Also es ist ja nicht nur sie attraktiv, diese sondern er ist Menschen. Auch super attraktiv.
Ja, super hot.
Ja, aber bei beiden ist es ja so, aber dass sie sich selber überhaupt, also sich gegenseitig überhaupt nicht kennen, also wirklich gar nicht.
Ja doch, die reden doch in dieser Nacht, wo sie Sex haben, reden sie doch auch miteinander.
Ja, wow. Würdest du sagen, du lernst einen Menschen nach einer Nacht, wo man, wenn man in diesem Verliebtheitsding ist, dann zeigt man sich ja auch meistens nur von, einer gewissen Seite. Oder das ist dann, also der rennt halt ja eigentlich nur so Idealbildern hinterher. Und diese richtige Person, die echte Person, diesen echten Menschen, das kann er ja dann gar nicht kann er gar nicht wirklich kennen.
Ja, ja.
Es geht hier ja auch um Suizide. Und so innerhalb dieser Logik kann man ja auch vielleicht überlegen, ob das dann so diese Selbsttötung von Romeo als Selbstwertstabilisierung dann auch genutzt wird. Also um diese Illusion der großen Liebe aufrechtzuerhalten, ist das dann vielleicht sogar in dieser Welt, in dieser literarischen Welt, so das Einfache oder der Weg, der das, dieses Bild, was er so, an dem er so hängt und das, aus dem er so viel zieht, dann aufrechtzuerhalten.
So jetzt auch zur Ehrenrettung ein bisschen, ja?
Genau.
Ja.
Und dann für immer festzuhalten und nicht dann auch vielleicht die Gefahr einzugehen, mit der Realität dann konfrontiert zu werden. Ich meine, gut, sie wäre ja dann in seiner Fantasie tot. Aber
vielleicht wäre es dann schon so, ne? Dann, sie hätte ihn nicht genug geliebt, um für ihn zu leben, zum Beispiel, oder sowas. Wobei sie eigentlich hat sie ihn ja so sehr geliebt, dass sie lieber sterben wollte, als einen anderen Mann zu heiraten, als ihn. Aber es ist ja trotzdem ein bisschen dumm, ne? In der Logik.
Naja, aber sie wollte ja dann nicht, sie wollte ja nur scheintot sein.
Ich weiß, aber aus seiner Logik her.
Ja.
Ist es dann besser für seine Ehre, wenn sie lieber stirbt, als einen anderen Mann zu heiraten? Oder ist es dann besser, wenn sie lieber einen anderen Mann heiratet, aber ihn im Geheimen liebt? Weißt du, beides scheiße, ne?
Ja, ich weiß auch nicht so richtig, ob man sich da so gut reindenken kann. Das kommt mir gerade ein bisschen abstrus vor.
Ja. Finde ich vielleicht nicht die Art und Weise, wie unser Eins Beziehungen führt. Keine Hang zur Melodramatik.
Und bei Julia, die ist ja auch einfach, da muss man das ja auch beachten, die ist ja einfach auch noch ein Kind.
Ja.
Also mit 13, 14 ist man einfach ein Kind.
Naja, ja, aber ja auch, ne, wieder eine andere Zeit, ne, da haben ja auch Menschen sonst mit 14 geheiratet oder sowas, das heißt.
Ja, nur also, ich meine so, was die Psyche angeht.
Ja.
Also.
Nee. Ja, trotzdem eine andere Zeit, da werden Menschen ja auch viel früher an Dinge rangeführt, die unser Eins, ne,
die werden uns 30. Die Hirnentwicklung ändert sich ja dadurch
das nicht. Stimmt, aber ich finde schon, dass die ja
die trotzdem. Die hormonelle Entwicklung.
Ja, aber wenn, die haben ja viel mehr Aufgaben dann schon und nur viel mehr auch gesellschaftlich eine Rolle von einer Frau, die jetzt hier einfach nicht der Fall ist, ne, hier hat die Jugend ja schon ein gewisses, also Privileg, sich anders zu verhalten als eine erwachsene Person. Das war ja damals einfach nicht so und das macht natürlich auch was, auch wenn die Hirnbiologie noch nicht so weit ist, auch ja mit der Reifung der Person.
Ja.
Also ich meine, dass bei uns Menschen mit 18 volljährig ist ja auch ein bisschen zufällig gewähltes Alter, ne? Also wenn man das nur an der Hirnreifung festmachen würde, wäre das ja auch erst später.
Ja. Wann war das nochmal so? 22, 23? So?
Mitte 20 oder was?
Ja. Ja. Genau, aber insgesamt zeigt sie halt ein eher emotional instabiles, pubertäres Verhalten. Mhm. Also ähnlich auch wie Romeo. Und der ist ja eigentlich auch schon ein bisschen älter.
Ja, aber halt ein Junge, ne? Jungs sind ja immer ein bisschen, bisschen hinterher.
Bisschen hinterher. Und was eben auch bei ihr, also bei Romeo ist ja viel so diese krasse Impulsivität und auch dieser schnelle, also Strategie der Gewalt zu nutzen mhm. und irgendwie diese Inkompetenz im Rahmen von Konflikten. Und bei ihr ist eben auch so ein Defizit, was eine Kommunikation von eigenen Bedürfnissen und auch so den Konflikten angeht, also so, wo sie dann eher so den Weg geht, so von Notlügen oder Intrigen. Ich meine, man hätte ja auch, klar, man kann sich jetzt fragen, wäre das irgendwie überhaupt gegangen, dass sie mit ihrem Vater offen redet, so, hey, ich bin halt verheiratet, aber was hätte er denn machen sollen?
Naja, sie ist halt verheiratet. Hätte sie wahrscheinlich umgebracht. Oder, denkst du nicht? Oder hätte sie halt irgendwie ins Exil geschickt oder sowas? Also ich denke nicht, dass das eine Möglichkeit ist für Julia, mit ihrem Vater ein offenes Gespräch zu führen, ihre Bedürfnisse zu äußern, dass das, sag ich mal, zu irgendwas führt. Also sie kann das schon machen, aber ich denke nicht, dass es irgendeinen positiven Effekt haben würde.
Ist die Frage, wir kennen halt jetzt sehr wenig über die Vater-Kind-Beziehung. Ich meine, zu dem Zeitpunkt soll es ja vielleicht auch vereinzelt Menschen gegeben haben, die ihre Kinder auch ein kleines bisschen ernst genommen haben. Nee. Aber wahrscheinlich.
Weiß ich nicht. Also ihre Mädchen, ihre Töchter, würde ich sagen, wahrscheinlich.
Leider wahrscheinlich
recht eher wenig. Nicht so sehr. Insofern, also ja. Also
du meinst, ihre einzige Option war, sich scheintot machen zu lassen durch einen Zaubertrank und...
Na, um nicht zu heiraten, denke ich tatsächlich, dass sie wenig Optionen hatte. Sie hätte weglaufen können. Das könnte sie machen können sonst noch, ne?
Sie hätte, ja genau, sie hätte mit Romeo weglaufen
können. Ja, aber genau, aber sonst denke ich nicht, dass sie viele Optionen hatte.
Tatsächlich nicht so sehr, ne?
Also eigentlich war scheintot sich zu stellen vielleicht gar nicht so dumm.
Ja, all die Dinge, die man jetzt vielleicht im Rahmen von einer, weiß ich nicht, wenn wir jetzt da beratend reinkämen, Julia Capulet ist gerade hoch belastet und wünscht sich Unterstützung von psychologischer Seite, dann könnten wir eigentlich nur Dinge raten, die zu damaligen Zeiten nicht so richtig fruchten würden. Ne?
Ja, oder sie aus dem System rausnehmen, ne?
Ja, das hat sie ja damit gemacht, indem sie sich...
erstochen hat, meinst du?
Ich war jetzt noch beim Scheintod. Also, weil die Idee war ja dann ja wahrscheinlich schon, gemeinsam zu fischen.
Ja, genau. Danach, ne? Ja, genau. Also, aber insofern hat sie ja eigentlich, ja. Also aus ihrer Sicht wahrscheinlich das Einzige gemacht, was sie hätte machen können, ne? Um dieser Hochzeit zu entfliehen.
Ja. Und was so ihren, also wir haben ja eben auch drüber geredet, was so Julias Reiz auf Romeo war, also was so diese Selbstaufwertung angeht und so dieses... narzisstische etwas, das ist ja auch etwas, was wir bei Julia auch sehen können. Das ist ja auch eine narzisstische Bestätigung, wenn ein älterer Junge, ein attraktiver Junge so, doch so wahnsinnig für einen schwärmt. Und der auch noch eine Beziehung trotz dieser großen Hindernisse mit ihr möchte und für den das ja auch viele Probleme bereitet. Ich meine, für sie ja auch, aber das ist ja dann so etwas, was man, wenn man so dieser Romantik hinterherrennt, dann ja auch so ein Beweis für Liebe sein kann, so in der Perspektive.
Auch übrigens das Lovebombing, was er da betreibt, oder? So ja. Vorher auf den, also ich meine, auch nur einen Tag oder so.
Obwohl sie ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die als erstes sagt, dass es Liebe ist.
Ach so? Aber er hat auch diese Metapher mit den Sternen und der Sonne und so.
Ja, ja.
Also der ist ja schon, also er greift schon tief in die Kiste, sag ich mal.
Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie wenig sie sich kennen, ist das schon ganz schön krass, ne? Also heutzutage würde man wirklich sagen, wow, Red Flag.
Ja, 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 von beiden.
Ja, ja, richtig toll. Ja,
voll.
Und es ist ja aber auch irgendwie, wenn man sich das so anschaut, auch mit Paris, der ist ja auch schon vorher im Bilde für Julia. Und das ist ja jemand, der offensichtlich eher aus so wirtschaftlichen und Standesgründen Interesse an Julia hat. Und wo es ja überhaupt nicht um sie geht. Und dass sie dann da besonders empfänglich dafür ist, wenn sie merkt, da ist jemand, der sie so toll findet oder zu finden scheint. Und dass sie einfach wahrscheinlich auch den Wunsch hat, um sich selber geliebt zu werden. Und nicht darum, dass irgendwie so ein Typ gerne das Geld von ihrem Vater hätte und das Ansehen, sondern dass sie jemanden möchte, der sie einfach liebt und der sie toll findet. Und dass das eben etwas ist, wo sie dann vielleicht auch besonders intensiv drauf reagiert. Gerade in dem Kontext, wo sie merkt, da buhlt ein Mann um mich, dem ich wahrscheinlich vollkommen egal bin, der das vielleicht ganz nett findet, dass ich hübsch bin, aber ansonsten interessiert den wahrscheinlich null, wer so ein ich Bonus eigentlich bin eigentlich, und was ich eigentlich möchte.
Romeo weiß davon ja auch nichts, aber okay.
Wer sie ist und was sie möchte. Ihrer Fantasie hat er das ja schon.
Ja, das stimmt. Ja.
Und bei ihm ist ja eher das Gegenteil. Er hat ja nichts von dieser Heirat. Ja, er hat ja, und Paris hat ja ganz viel davon oder hätte viel davon gehabt. Und dann ihr Suizid ist ja dann eher so eine Reaktion aus dem Schock heraus ja eigentlich, ne? So eine, sie ist da in einer emotionalen Ausnahmesituation, sie ist komplett im Schock, sie wacht auf und auf einmal liegt ihr in ihrer Perspektive geliebter Mensch neben ihr tot. Also es ist auch einfach furchtbar. Also ja. Es ist auch einfach höchstgradig traumatisch.
Ja, zumal ja auch ihre, ich meine, sie hat ja diesen Scheintod gemacht, damit sie mit Romeo dann jetzt fliehen kann. Und wenn er jetzt tot ist, dann fällt ja auch diese Zukunftsperspektive total weg. Dann muss sie jetzt doch ja diesen Paris.
Wie Paris.
Ja, den Paris heiraten. Wie lästig.
Ja, obwohl ich glaube, so rational hat sie wahrscheinlich gar nicht drüber. Ich denke eher, dass sie da einfach in einer krassen emotionalen Ausnahmesituation war, dass da solche rationalen Gedankengänge gar nicht da waren, sondern das ist einfach ja. Da haben wir so diese krasse Situation an sich und ja auch, dass sie einfach noch ein sehr junger Mensch ist mit noch keiner gefestigten Persönlichkeit, die vielleicht auch irgendwie schon Resilienzen irgendwie lernen konnte und dann eben der Suizid als letzter Ausweg gesehen wird. Oder einfach auch in dieser krassen Überforderung.
Ja, aber genau, aber ein Verlust von einer geliebten Person ist immer auch ein Verlust von der Perspektive mit dieser Person. Ne? Insofern spielt das, glaube ich, schon eine Rolle, dass sie ja in Zukunft, egal welche Art und Weise sie mit ihm sich vorgestellt hat, die dann wegfällt und sie ja dann wieder in eine triste Zukunft ohne ihn zurückkehren müsste mit seinem Tod.
Ja, und diese Fantasie eben auch und dieses Gefühl, was sie durch ihn hatte, so dieses, ich werde gesehen, ich werde so doll gewertschätzt, da ist ein Mensch, der mich so wunderbar findet, das müsste sie ja dann auch mit ihm begraben.
Ja, genau.
Also jetzt, ich meine, es ist die Frage, ob sie vielleicht mal dann jemanden gefunden hätte, der sie tatsächlich um sie selber liebt, aber zu den Zeiten, in dem Stand...
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich
nicht. Ich hätte halt Paris dann geheiratet. Wenn er ihn noch gewollt hätte, nachdem er sich extra scheintot gestellt hat, um ihm zu entkommen. Dann wäre ich auch ein bisschen kränkend für ihn.
Ein bisschen, ne?
Aber immerhin wäre sie dann verwitwet, das wäre ja auch gut. Es ist leichter, wieder neu zu heiraten, oder? Weil scheiden lassen geht ja auch nicht. Also es wäre ja auch einfach insgesamt noch ein Problem gewesen mit dieser schon vollzogenen Ehe.
Ja, ja, klar.
Dann noch mal,
sie wäre natürlich auch befleckt
gewesen. Ja, eben. Geht nicht. Nee, das wäre echt gut, wenn der Romeo stirbt. Ne?
Aus der Perspektive, ja. Für sie natürlich gar nicht.
Ich finde es auch ein bisschen krass, dass sie sich ersticht, ehrlich gesagt. Weil schon auch eine sehr archaische Suizidmethode, oder? Also schmerzhaft und auch ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Gut, dass sie das schafft. Gut für sie, schätze ich. Weiß ich nicht. Vielleicht gut,
also die haben auch wahrscheinlich, sie haben ja auch also wahrscheinlich ein sehr rudimentäres anatomisches Verständnis. Also, dass sie überhaupt weiß, wo sie hinstechen muss, ist eigentlich ein bisschen unrealistisch. Aber ja, stimmt schon. Es ist, also sonst wird ja eher bei Gift so von als weibliche Mord- oder Selbstmordmethode gesprochen. Also so ein, in Anführungsstrichen, weicher Tod. Mhm. Und bei sowas wie erhängen oder erschießen, erstechen, dass das eher so klassisch männliche Strategien sind.
Ja, also gewaltvoll, ne?
Genau.
Also insofern finde ich...
Und auch die Nähe benötigen, aber gut.
Aber ich finde es schon krass, sich zu erstechen.
Das ist richtig
krass. Also das zu schaffen, das ist wirklich eine Leistung, oder?
Also das braucht also eine krasse Überwindung sicherlich. Da man hat ja auch in sich so Hemmungen aus gutem Grunde, sich selber weh zu tun und erst recht, sich selber das Leben zu nehmen. Und sie hat sich ja, glaube ich, in den Brustkorb gestochen. Ja, das ist schon auch einfach wahnsinnig brutal.
Ja. Ja, und ich meine, ich würde schon sagen, dass die Chancen nicht so schlecht, das ist ja auch nur ein kleiner Dolch, ne? Sie hat ja kein Schwert, sie hat ja so einen Dolch. Das heißt, die Chancen sind ja gar nicht so gering, dass sie das überlebt und einfach nur extrem viele Schmerzen hat.
Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ich denke nicht, dass sie über solche Dinge nachdenkt, sondern sie will halt einfach sterben, weil sie dieses Gefühl nicht mehr aushält und dann nimmt sie das und denkt nicht darüber nach, dass das vielleicht nicht so diese super Idee ist und dass das irgendwie Konsequenzen hat und dass dann Rattenschwanz
dranhängen kann. Ja, voll, aber ich glaube, krass, dass sie das trotzdem auch durchziehen kann, ne?
Ja.
Sich zu erstechen, ja, also auch aus einer erhöhten emotionalen Situation heraus, trotzdem krass, finde ich.
Da sind wir halt wieder bei, es ist halt ein literarisches Werk. Also. Wahrscheinlich in echt hätte es nicht geklappt. Also,
ja,
mal wieder Punkt. Aber in dem Punkt, Fall sollte es halt klappen und deswegen hat es geklappt.
Okay, ja, das macht Sinn.
Okay. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Anmerkung, deiner Frage von vorhin. Was denkst du denn, wie die Beziehung so weitergegangen wäre, wenn sie sich, also sagen wir mal, Romeo hat den Brief erhalten und holt sie jetzt ab, weckt sie auf. Und sie flüchten gemeinsam.
Das ist natürlich auch eine schwierige Prämisse, weil sie ja dann schon, ne, ist ja nicht so, sie leben weiter in ihrem bekannten Wohlstand, sage ich mal, sondern sie sind ja dann arm.
Aber das wäre ja die Perspektive, die sie gehabt
hätten. Ja, nee, voll, genau. Aber ich glaube, das macht ja schon noch was anders als die Vorstellung, sie wären jetzt zusammen und es wäre irgendwie okay gewesen in ihren Lebensumständen. Weil so hätten sie ja von Anfang an finanziell existenzielle Sorgen, die ja schon auch eine Beziehung massiv mitbelasten. Ich denke, das hätte sie schon sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, dass das nicht so besonders schön ist, sehr, sehr arm zu sein in einer Zeit, wo es kein soziales Auffangnetz gibt.
Hm. Das auf jeden Fall, wenn wir mehr so auf die auf den Kontext dann gucken würden. Aber dann gut, dann machen wir mal in der Fantasie, sind sie halt noch einigermaßen so, wie sie vorher aufgestellt ja. waren finanziell, und damit wir mehr so auf den Beziehungsdynamik
schauen. Ja, aber ich glaube, das macht können. Wirklich einen Unterschied, weil sonst ist ja auch viel Verbitterung über so Verlust von Lebensstandard und sowas, der sehr schnell passiert und auch viel, vielleicht viel so Schuldzuschreibung, ne?
Ja, aber für den, der ist doch jetzt gar nicht mehr so toll und irgendwann ja. ist er vielleicht auch nicht mehr ganz so attraktiv oder sie. Genau. Und für die habe ich das alles aufgegeben.
Ein Leben in Wohlstand, ein Leben mit Komfort und sowas, ne? Ja, aber auf der Beziehungsebene ist das ja schon nochmal eine, also, weiß ich nicht, stelle ich mir die ganze Beziehung sehr impulsiv aufgeladen vor, sag ich mal.
Mhm.
Also ich glaube, da ist viel Drama auch weiterhin, kann ich mir vorstellen, für eine Weile. Und auch um das aufrechtzuerhalten, dieses Bild von dieser ganz tollen Beziehung, braucht es wahrscheinlich ein gewisses Grad an Drama. Weil ich sehe nicht so richtig, dass sie sich damit okay finden, weiß nicht, voreinander zu pupsen oder so.
Da habe ich auch drüber nachgedacht.
Schön, dass deine Gedanken da auch hingehen.
So, dass, wenn so ganz, also so urmenschliche, jetzt einfach nicht so schöne Aspekte des Menschseins dann eben auch zutage treten und dann halt so die Idealbilder auch einfach ganz natürlicherweise bröckeln, weil man halt mitbekommt von dem anderen Dinge, die man vorher einfach nicht gesehen hat und da man irgendwie merkt, okay, das ist ganz eindeutig kein Engel oder kein Stern am Himmel, das ist ein Mensch.
Ja.
Und dass das ein ganz normaler Prozess ist in einer Entwicklung von einer gesunden Beziehung, das eben zu integrieren in das Bild, was man von der anderen Person hat. Aber wenn es eben darum geht, da die ideale Liebe zu verfolgen, da kann das natürlich nicht sein. Obwohl, es gibt ja auch Paare, die einfach sagen, ich zeige mich zum Beispiel als Frau irgendwie nur geschminkt vor meinem Partner oder ich habe noch nie vor meinem Partner, meiner Partnerin gepupst oder sowas gibt es ja auch immer noch. Mhm. Ne? Also wo dann eben der Versuch ist, diesen menschlichen, nicht ganz so attraktiven Teil von uns eben auch zurückzuhalten, auch über eine längere Zeit.
Ja, aber ich glaube auch, dass ich sehe auch nicht, dass die jetzt irgendwie weiß nicht, zusammen auf dem Sofa liegen im Pyjama und keine Ahnung, was gucken konnten sie ja nicht. Aber
auf so die Wand, auf gammeln, die Mauer schauen.
Gammeln oder sowas miteinander, sehe ich auch nicht so richtig. Ich glaube, das ist denen da zu langweilig, ne?
Ist die Frage, also ich könnte es mir so bei, ich meine, das ist jetzt auch super, man muss jetzt ja auch total in seiner Fantasie graben, weil wir wissen ja, haben ja überhaupt keine Ahnung, aber in meiner Fantasie ist bei Julia noch eher so dieses, dann ist es ruhig und schön und dann sind wir ganz eng, das kann ich mir schon, aber dass ich das so gar nicht bei Romeo sehen kann, der auch so dieses, es muss aufregend sein und es muss immer Action sein und dass das nicht zu seinen Bedürfnissen passt, aber vielleicht würde er auch nachreifen, aber
ich denke, dass das bei beiden ein Problem wird, so sich auf sowas einzulassen, auf eine ruhige Phase, wo man vielleicht auch nicht so starke Gefühle füreinander hat, sondern einfach so ein bisschen nebenher existiert und das ja in einer normalen Beziehung einfach auch okay ist, einfach nicht über den Partner nachzudenken, nicht zu denken, oh Gott, ich liebe den so, sondern einfach zu denken, ob der wohl den Mischen runtergebracht hat, naja, hat er nicht, egal, so. Und ich glaube, das würde schon für beide schwer sein und dann ist vielleicht auch dann die Reaktion von beiden da halt Drama zu kreieren, ne?
Das kann sehr gut sein, ja. Wenn sie es halt nicht schaffen und das so wie der Start ist und wie sie beide so persönlichkeitstechnisch aufgestellt sind, ist es ja auch eher, also außer sie reifen massivst, die Basis ihrer Liebe ist ja eher so, sie finden sich gegenseitig attraktiv und sie bestätigen sich gegenseitig ganz viel aus so narzisstischer Ebene. Sie bewundern sich gegenseitig, finden sich ganz toll, werten sich auf. Das ist ja eigentlich das, was sie haben gemeinsam. Mehr haben sie ja nicht.
Keine Intimität. Keine emotionale Intimität.
Genau, also sexuell sind sie ja offensichtlich schon intim gewesen, aber sie kennen sich ja gar nicht richtig und sie sind sich ja auf einer tiefen Ebene gar nicht nah.
Wenn man sich nochmal so das Liebesdreieck anschaut, kennst du ja, ne? Das ist ja so die drei Pfeiler einer der Liebe, sind, so sagen Menschen, Commitment, Intimität und Leidenschaft, ne? Und Intimität meint da eher so emotionale Verbundenheit und Leidenschaft meint eben so dieses körperliche, sexuelle.
Und dieses Aufregende, ne?
Genau, ja, aber vorher schon basiert auf dem ganzen sexuellen Zeug. Und dann haben sie ja schon Leidenschaft und ein Commitment zueinander. Ein Commitment haben sie ja schon eingegangen mit dieser Ehe. Das heißt, also zwei von drei Ecken dieses Liebesdreiecks sind ja in gewisser Hinsicht vorhanden. Und man könnte sich auch vorstellen, dass sie damit irgendwie, ne, dann würden die halt vielleicht ein bisschen Drama kreieren, um weiterhin lustvollen Sex zu haben oder was weiß ich, dann vielleicht fangen die mit Rollenspielen an oder BDSM oder was weiß ich, damit die diese sexuelle Komponente aufrechterhalten. Dann haben sie halt keine so emotionale Verbundenheit vielleicht, aber es wäre ja trotzdem vielleicht eine okaye Beziehung für die.
Es kann gut sein. Ich würde dir dann nur, also ich würde die Ecke des Commitments sehr in Frage stellen wollen, weil ich denke, dass also geheiratet hat man schnell mal, aber ob man wirklich committed ist, weil ich könnte es schon mehr, also ich habe da so die Fantasie, dass Romeo bestimmt, wenn da der, also dieser anfängliche Reiz weg ist, dass er wahrscheinlich auch einfach untreu werden würde.
Ja, genau, also
dass ich das wieder suchen würde, so diese Aufwertung, diese Bestätigung, diese Bewunderung, wenn Julia eben ihn sieht und merkt, oh, der ist aber auch manchmal ein bisschen nervig und der hat auch ziemlich viele Eigenschaften, die gehen gar nicht. Und dann sucht er sich eine andere Frau, die ihn wieder mit Herzchen in den Augen anschaut.
Genau, aber trotzdem finde ich, ist es ja schon initial in dieser Zeit ein großes Commitment zu heiraten. Also auch wenn das aus einem unvernünftigen Impuls geschehen ist, sage ich mal, sind die ja nicht wie heute, die können sich halt einfach scheiden lassen wahrscheinlich.
Ja, ich denke nicht.
Das heißt,
im 16. Jahrhundert?
Ja, nicht. Im 16. Jahrhundert. Die sind ja schon aneinander gebunden, ne? Und es macht ja schon auch erstmal was aus, wie du deine Beziehung gestaltest, zu wissen, dass du dem jetzt nicht mehr entfliehen kannst bis zu deinem Tod. Ne? Also auch wenn da viel auch nicht so gut läuft, ist es ja trotzdem was die Beziehung beieinander hält. Und das macht ja auch was mit deinen Emotionen zu dieser Person. Also das macht natürlich auch einen Groll manchmal vielleicht, ne? Oder eine Verbitterung, weil du eben dem nicht entfliehen kannst. Aber es kann halt im positiven Sinn ja auch was sein, wo du sagst, okay, ich habe mich entschieden und ich investiere jetzt weiter. Weil ich kann dem halt eh nicht mehr entfliehen, dann macht es ja nur Sinn zu investieren.
Ja, wenn sie es schaffen würde, auf so eine konstruktive Art und Weise dann da drauf zu schauen.
Scheint da wenig Hoffnung zu haben.
Ich wäre nicht so, aber ich meine, sie sind auch noch sehr, sehr jung. Sie können auch gemeinsam reifen, das wäre ja auch möglich. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu pessimistisch. Ich kann es mir schon auch vorstellen, dass sie eben dann vielleicht sich doch noch irgendwie gegenseitig kennenlernen möchten. Aber so wie sie präsentiert werden, die sind natürlich auch sehr überzeichnet, kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Aber man weiß es
ja nicht. Ja, aber sie hatten ja auch nicht die Zeit dazu, ne? Also vielleicht mögen die sich ja wirklich auch sehr gerne.
Irgendwann, ja. Aber jetzt können sie sich ja nicht mögen, weil sie kennen sich ja nicht.
Ja, genau. Aber kann ja schon sein, dass aus dieser sexuellen Leidenschaft heraus eine emotionale Intimität wächst.
Kann sein,
die durch das Commitment erst, sage ich mal, ermöglicht wird, weil sie halt die Zeit miteinander verbringen müssen.
Ja.
Das wäre natürlich schön für sie, das würde ich mir sehr wünschen.
Schwierig auch, weil sie beide tot sind.
Ja, okay.
Aber ja, in dieser Fantasie, wo sie weiterleben miteinander, genau. Was wären denn so für dich Ansatzpunkte, wenn, ich meine, wir sind beide keine Paartherapeutin, aber wir haben ja ein Müh von Ahnung auch in der Richtung. Wenn jetzt, sie leben weiterhin und sie möchten gerne an ihrer Beziehung arbeiten, was würdest du ihnen raten, was würdest du mit ihnen machen?
Das finde ich gar nicht einfach zu beantworten, weil wir ja nicht wissen, in welche Richtung sich die Beziehung entwickelt und was die Prämisse ist, weißt du?
Sie sind jetzt verheiratet und sie sind beide noch am Leben, du setzt im Hier und Jetzt an. Also im damaligen
Moment. Mit einer 13-Jährigen und einem 16-Jährigen, weiß ich nicht so genau. Also,
sie sind jetzt verheiratet, ja. Du bist ja auch im 16. Jahrhundert, für dich ist das normal, dass sie geheiratet haben. Okay. Du machst jetzt das Beste
Und sie sind draus. Einfach jetzt nicht tot,
genau.
Und die Familien haben das jetzt hingenommen. Das heißt, das ist jetzt kein
Grad.
Im Äußeren nicht, gibt es keinen nicht, Konflikt.
Naja, also kein stimmt Grund. Schon, die werden sich bestimmt nicht lieben. Also da wird bestimmt eine gewisse Spannung weiter bestehen.
Okay, aber das ist nicht der Grund, warum die kommen. Weil die Spannung ist ja vielleicht eher gut für die Beziehung, kann ich mir vorstellen.
Die sagen eben irgendwie, wir haben das Gefühl, unsere Beziehung ist irgendwie sehr impulsiv häufig und wir würden das gerne irgendwie verbessern. Unser Miteinander ist impulsiv und nicht die Beziehung selbst.
Ich denke nicht, dass das der Arbeitsauftrag ist. Deswegen fällt mir das wirklich schwierig, es fällt mir wirklich sehr schwer, mir vorzustellen, was der Arbeitsauftrag an mich ist. Weil ich denke nämlich, dass entweder kommt Romeo und sagt, hier, die Julia ist gar nicht so, wie die sich immer präsentiert hat, die ist voll scheiße. Das könnte ich mir vorstellen. Sie ist so zickig und die will immer so viel von mir und das finde ich voll doof. Oder Julia kommt und schleift einen unwilligen Romeo mit hin und sagt, der öffnet sich emotional überhaupt nicht und der ist immer so temperamentvoll und so aggressiv und vielleicht schlägt er sie auch oder sowas. Und das sind ja sehr verschiedene Prämissen dafür, wie ich in der Therapie damit umgehen würde. Deswegen kann ich mich nicht auf dieses Gedankenspiel, kann ich mich nicht einfach so einlassen, würde ich sagen.
Ohne da nicht klarere Leitplanken zu
haben. Weil ich finde, es könnte wirklich in sehr, sehr viele Richtungen einfach gehen, wie diese Beziehung sich gestaltet, weißt du, und was deren Probleme sind, warum die kommen.
Sagen wir einfach mal, sie kommen und sie sagen beide, es ist so anstrengend. Es ist immer so dramatisch und es ist ja irgendwie auch, wir streiten so viel, wir haben so viele Konflikte. Es ist miteinander irgendwie, wir reiben uns irgendwie auf.
Uff, das ist ein großes Thema. Also ich glaube, man kann ja schon sehr, man könnte vielleicht schon erstmal, also ich denke, individuell haben die ein bisschen Probleme mit Emotionsregulation. Da müsste man, glaube ich, schon mal hinschauen, wie regulieren die Personen selber ihre Emotionen und warum, was ist denn irgendwie, weiß nicht, ob du das Konzept kennst mit dem roten Stuhl und dem blauen Stuhl. Nein. Also, das ist auch eine Art, was man in der Paartherapie nutzen kann, ist, ne, dass man sagt, es gibt irgendwie ein, also wenn sich Paare begegnen, begegnen sie sich entweder auf dem roten oder auf dem blauen Stuhl. Und der rote Stuhl steht quasi für Ärger und das ist ja so ein Wunsch nach Autonomie und Abgrenzung. Und der blaue Stuhl ist der traurige Stuhl, und das ist der halt versucht, Bindung zu generieren, ne? Und Trost und Zuwendung zu kriegen. Und dass viele Paare, die so sehr viel im Konflikt sind miteinander, eben viel sich auf dem roten Stuhl nur begegnen und der blaue Stuhl immer dahinter Platz hat nur. Und der blaue Stuhl eigentlich ja auch sehr präsent ist, sonst würden sie sich ja trennen. Ne? Also der Wunsch nach einer Bindung, der Traurigkeit, auch vielleicht eine Kränkung, die aber immer in der Wut ausgedrückt wird. Genau, und das kann man sich ja schon nochmal dezidiert anschauen. Was sagt denn eigentlich der blaue Stuhl dazu? Wo ist denn deine Traurigkeit? Wo ist denn deine Verbundenheit und sowas? Das wäre so eher das zugrunde liegende Thema. Und ich glaube, ansonsten müsste man sicherlich schon auch an Kommunikationsstrategien arbeiten, auch an dem, was man in der Paartherapie auch üben kann, nochmal zu paraphrasieren, was das Gegenüber gesagt hat, damit die sich eben nicht so hochkochen, bevor man selber reagiert. Also klassische Methoden wie den Raum verlassen oder sowas, ne? Bei bestimmten so Cooling-Off-Phasen. Genau, sowas zu implementieren, wenn das bei denen immer so krass hochkocht. Genau, und Ausgleich schaffen vielleicht auch zu diesen emotionalisierten Situationen, irgendwie ein gemeinsames Hobby, wo sie halt ruhig miteinander sind oder sowas, eine gemeinsame Situation schaffen, wo sie ruhig miteinander agieren können. Solche Dinge.
Und was ich auch dachte, gerade um so mit diesem, in dieser Anfangsphase noch mit dem Thema so Idealisierung und Realitätsbezug oder fehlender Realitätsbezug auch besser umzugehen, da gemeinsam auch vielleicht zu üben, immer mal auch so zu schauen, was ist denn eigentlich so, wo habe ich vielleicht auch zu hohe Erwartungen, wo habe ich einen zu hohen Anspruch an die andere Person, da so ein bisschen wie so einen Realitätscheck zu machen, also zu schauen, dass wir wegkommen von diesem Idealbild hin zu so einem wohlwollenden Blick auf die andere Person, aber eben mit den Stärken und den Schwächen, die die Person so mitbringt.
Ja, und vielleicht auch schauen, wo kann ich zum Beispiel auch Aspekte, die ich dort suche, woanders finden, ne? In einer Freundschaft oder in was anderem. Vielleicht muss mein Partner nicht alles, meine Partnerin nicht alles für mich erfüllen, nicht alle meine Bedürfnisse befriedigen und sowas, ne?
Ja, das wäre schon mal ein ganz guter Ansatz für die beiden. Da würden sie bestimmt viel weiterkommen, als es jetzt. Na gut.
Als tot, ja. Ich denke, vieles ist besser, als tot zu sein, aus unserer Warte.
Ja, ja. Genau, dann hast du dazu noch irgendwelche Gedanken, die du noch anbringen möchtest?
Mhm. Ich glaube nicht.
Dann finde ich, das ist auch ein ganz guter Endpunkt für diese Folge, dass wir da ein paar Möglichkeiten geliefert haben, wie man mit sowas ja auch umgehen könnte. Wir hatten das Thema, jeder arbeitet an der Emotionsregulation, findet Alternativen dazu, als irgendwie Konflikte mit Mord zu beenden oder mit Scheintod. Wir bauen vielleicht ein paar Cooling-Off-Phasen vor wichtigen Entscheidungen auf, üben in eine entschleunigtere Kommunikation zu kommen, den anderen wirklich zu verstehen. Und da gibt es ja auch verschiedene Gesprächstechniken, die man nutzen kann. Bauen einen Realitätscheck ein, damit man die andere Person auch tatsächlich so wahrnimmt, wie sie ist, soweit das eben möglich ist. Und dann wahrscheinlich wäre ja noch so ein Aspekt dann auch gegebenenfalls das Umfeld noch mit reinzuziehen, um zu schauen, so wie kann man da vielleicht auch mit Druckeinflüssen umgehen, wo ist es wichtig, Grenzen zu ziehen, wo möchte man vielleicht auch Kompromisse eingehen. Das wäre vielleicht noch so ein Aspekt, den ich ergänze. Mhm. Gut, dann wär's das für heute. Und wenn ihr da Gedanken zu habt, dann schreibt uns doch gerne auf Spotify oder Instagram, was eure Gedanken dazu sind, wie ihr das so seht.
Und auch nochmal, ob ihr wollt, dass wir zu Harry Potter zurückgehen, wie ihr zu unseren Sonderfolgen so insgesamt steht, oder ob ihr Themenwünsche habt für eine weitere Sonderfolge.
Wir sind da offen.
Input. Genau. Und dann setzen wir es um, wenn wir es auch gut finden.
Genau, wenn wir Lust drauf haben.
Ja.
Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend. Nacht,
irgendwas. Macht's gut und ihr hört von uns beim nächsten Mal.
Bis denn.